Ja, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es freut mich sehr, dass ich Ihnen heute Abend einige Fälle aus unserer gynäkologischen Praxis vorstellen darf. Und wir starten jetzt gleich mal mit dem ersten Fall. Wir befinden uns Mitte September in der gynäkologischen Ambulanz und es kommt eine 31-jährige Dame zu uns, die seit circa 2 Wochen an Schmierblutungen leidet und möchte gerne abklären lassen, was dahinter steckt. Sie hat 2 kleine Kinder dabei, hat 2-mal spontan und komplikationslos entbunden. Und wir fragen sie natürlich, wann sie ihre letzte Periode hatte. Und sie gibt an, dass der erste Tag ihrer letzten Regelblutung am 26. August war und es seitdem eigentlich nie wirklich aufgehört hat zu bluten. Zusätzlich gibt sie an, dass sie etwas ziehende Unterbauchschmerzen hat, aber nicht wirklich schlimm. Sie hat keine Vorerkrankungen, vor allem auch keine gynäkologische Vorerkrankung. Sie ist noch nie operiert worden, nimmt keine Medikamente ein und hat auch keine Allergien. So, jetzt dürfen Sie gleich das erste Mal abstimmen. Wie würden Sie jetzt weiter vorgehen? Würden Sie der Patientin empfehlen, dass sie auswärts einen Hormonstatus durchführen lässt? Würden Sie empfehlen, dass sie etwas Stress reduzieren soll? Würden Sie einen Schwangerschaftstest durchführen oder würden Sie sich für die Hysteroskopie und Curettage entscheiden, um auch gleich ein histologisches Ergebnis zu erhalten?
Das ist das Ergebnis.
Ja, auch wir haben uns für Antwortmöglichkeit C entschieden. Sie haben ganz richtig gewotet. Wir haben einen Schwangerschaftstest als nächstes durchgeführt und dieser Schwangerschaftstest ist auch positiv ausgefallen. Wir haben anschließend die Patientin gynäkologisch untersucht und bei der Spiegeluntersuchung, so wie sie es uns berichtet hat, altblutige, schmierige Abgänge festgestellt. Ansonsten war die Spiegeluntersuchung unauffällig. Bei der Tastuntersuchung, die Bauchdecken waren weich, sie hatte keinen Druckschmerz, die Adnexregion war frei und der Uterus war antiflektiert. Anschließend haben wir die Sonographie durchgeführt. Sie sehen den Uterus antiflektiert, hier sehen Sie die Harnblase und das Endometrium ist ca. 8 mm hoch aufgebaut. Sie hat keine freie Flüssigkeit. Wir sehen hier den rechten Eierstock, der sich unauffällig darstellt. Und auf den ersten Blick erscheint auch die linke Seite unauffällig. Bei genauerem Hinsehen sehen wir allerdings neben dem linken Ovar hier so eine rundliche Raumforderung. Und aufgrund der Zusammenschau der Befunde, die Patientin hat Schmierblutungen, einen positiven Schwangerschaftstest, ein leeres Carum uteri und diese Raumforderung, vermuten wir, dass sie eine Eileiterschwangerschaft auf der linken Seite hat. Wir nehmen ihr anschließend Blut ab in unserer Ambulanz und das Beta-HCG beträgt 2050, der Hämoglobinwert mit 13,1 im Normbereich. Wir sprechen mit der Patientin ausführlich das weitere Vorgehen und welche Therapiemöglichkeiten uns zur Verfügung stehen. Wir erklären ihr, dass die Möglichkeit einer Laparoskopie besteht oder die medikamentöse Therapie mit dem Methotrexat und eventuell auch ganz vorsichtig die Möglichkeit der Observanz mit regelmäßigen Kontrollen. Die Patientin entscheidet sich nach etwas Bedenkzeit für das Methotrexat. Und wir vereinbaren einen Termin mit ihr für den nächsten Tag, dass sie sich wieder bei uns in der Ambulanz vorstellt und wir das Methotrexat applizieren können. Sie kommt dann am nächsten Tag, wie vereinbart, am 12. September. Wir nehmen ihr nochmal Blut ab, das Beta-HCG ungefähr idem, minimal abgefallen auf 1990. Wir applizieren ihr das Methotrexat in der üblichen Dosierung und bestellen sie wieder ein zu einer Kontrolluntersuchung 4 Tage später, nämlich für den 16. September. Die Patientin kommt allerdings nicht erst 4 Tage später wieder, sondern noch am selben Abend um 21 Uhr in die Notaufnahme mit Schmerzen im gesamten Abdomen. Wir führen erneut eine Ultraschalluntersuchung durch und stellen nun auch freie Flüssigkeit im Tubus fest. Der Hämoglobinwert jetzt beträgt Nummer 12,2, ist circa um einen Punkt abgefallen. So, jetzt dürften Sie wieder voten. Welche weitere Therapie würden Sie nun wählen? Würden Sie die Patientin stationär aufnehmen und mal observieren? Oder würden Sie eine Laparoskopie durchführen? Oder vielleicht sogar eine Laparotomie? Oder würden Sie ein nochmal Methotrexat verabreichen und ein Schmerzmittel dazugeben? Gut, aufgrund der freien Flüssigkeit, der Schmerzen und dem Hämoglobinabfall haben wir uns dann primär für die Laparoskopie entschieden. Ich würde Ihnen gerne einige OP-Bilder zeigen. Sie sehen hier die zuvor gesehene freie Flüssigkeit im Ultraschall. Sie sehen hier Blut im Douglas. Das Adnex auf der rechten Seite stellt sich unauffällig dar. Und hier auf der linken Seite sehen Sie die aufgetriebene betroffene Tube. Hier dahinter das unauffällige Ovar. Und da die Patientin bereits 2 Kinder hat und angibt, dass sie keinen weiteren Kinderwunsch hat, haben wir uns für die Salpingektomie entschieden, entlang der Tube koaguliert und diese dann abgesetzt. Und hier sehen Sie dann den Situs nochmal am Ende der Operation. Die Diagnose der Extrauterin-Kavität auf der linken Seite hat sich also bestätigt. Postoperativ, ja, der postoperative Verlauf war unauffällig. Das Beta-HCG ist im Verlauf ebenfalls abgesunken und die Patientin war wieder beschwerdefrei. Und auch histologisch hat sich die Dubar-Kavität auf der linken Seite verifizieren lassen. So, das war der erste Fall. Und jetzt würde ich Ihnen gerne noch ein bisschen etwas über die Theorie ganz allgemein zur Extrauterin-Kavität erzählen. Ja, die Extrauterin-Kavität war schon immer ein gefürchtetes Krankheitsbild. Ende des 19. Jahrhunderts wird die Mortalität mit ungefähr 70% angegeben. Heutzutage beträgt die Inzidenz zum Glück nur mehr 0,3-3% aller Schwangerschaften und die Mortalität in unseren Breiten wird mit 0,01% angegeben. Ja, die Risikofaktoren für die Entstehung der Extrauterin-Kavität sind vor allem Entzündungen, die zur Zerstörung der Tubenwandarchitektur führen, wie die Adnexitis, die Salpingitis. Die Intrauterinspirale stellt auch einen Risikofaktor dar, da es eben das Aufsteigen von Infektionen begünstigen kann. Natürlich auch die Endometriose. Jeder chirurgische Eingriff an den Tuben kann ebenfalls zu Stenosen und Tubenwandarchitekturstörungen führen. Der Nikotinabusus kann zu gestörten Tubenmotilität führen und natürlich angeborene Tubenanomalien stellen ebenfalls einen Risikofaktor dar. Und Patientinnen, die schon mal eine Eileiterschwangerschaft hatten, haben ein Wiederholungsrisiko von 10-20% nach einer Eileiterschwangerschaft. Nach 2 Eileiterschwangerschaften beträgt das Wiederholungsrisiko ca. 70%. Ja, zur Lokalisation, 98% der Extrauterin-Kavitäten befinden sich in der Tube, davon ca. 80% im ampullären Teil, weniger im Isthmusbereich. Und Extrauterin-Kavitäten im Ovar, in der Cervix und in der freien Bauchhöhle sind Raritäten und betragen ca. 1%. Ja, zur Klinik. Die Extrauterin-Kavität wird meistens in der 6. bis 9. Schwangerschaftswoche diagnostiziert. Die Patientinnen berichten über eine sekundäre Amenorrhoe, gelegentlich auch über Schmierblutungen, ziehende Unterbauchschmerzen bzw. im Verlauf über einen druckschmerzhaften Adnexbereich, einen Portio-Schiebeschmerz und bei der Ruptur bzw. beim Tubar-Abort geben die Patientinnen dann oft eher stumpfe und diffuse Schmerzen an. Das Beta-HCG ist ein wichtiger Parameter für uns in der Diagnostik der Extrauterin-Kavität. Wie Sie sicher wissen, verdoppelt sich das Beta-HCG bis zur 7. Schwangerschaftswoche alle 2 Tage. Und bei einer gestörten Frühschwangerschaft bzw. bei einer Extrauterin-Kavität kommt es eben nicht zu einem adäquaten Anstieg, sondern zu einem Abfall, einer Plateaubildung oder einem verzögerten Anstieg. Eine intakte intrauterine Kavität sollte ab einem Beta-HCG-Wert von 600 bis 2000 zu sehen sein. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass die Höhe des Beta-HCGs nicht mit der Perforationsgefahr korreliert. Ja, zur Diagnostik. Einmal der positive Schwangerschaftstest im Urin, beziehungsweise positiv, also das Beta-HCG im Serum. und vaginalsonografisch, wie schon erwähnt, ein leeres Cavum Uteri. Eventuell lässt sich ein Pseudogestationssack darstellen. Eine zystische Raumforderung im Adnex-Bereich mit einem echodichten Ring. Gelegentlich lässt sich auch ein Embryo, gelegentlich auch mit Herzaktion darstellen, was wir auch als stehende Tubaria bezeichnen. Der Progesteronwert ist niedriger als bei einer intakten intrauterinen Schwangerschaft. Und es ist auch wichtig, dass man diese Raumforderung im Adnex-Bereich bei einer extrauterinen Kavitätät nicht mit einem Corpus luteum verwechselt, was ja ein Normalbefund in der Frühschwangerschaft wäre. Ja, zu den Differentialdiagnosen und natürlich die gestörte Frühkavitätät. Es ist sehr wichtig, dass man die Patientin fragt, wann der erste Tag der letzten Periode war, ob sie einen regelmäßigen oder unregelmäßigen Zyklus hat, um sicherzugehen, dass man sich nicht ganz am Anfang einer Schwangerschaft befindet. Und natürlich kann es sich differentialdiagnostisch auch um einen Abort handeln. Ja, zu den Therapiemöglichkeiten. Es steht uns die operative und die medikamentöse Therapie zur Verfügung. Medikamentös, wie schon erwähnt, das Methotrexat. Dabei handelt es sich um einen Folsäureantagonisten, der die Dihydrovolatreduktase hemmt und so zur Synthesehemmung der DNA und RNA führt und infolge zur Zerstörung des Trophoblastgewebes. Die übliche Dosierung des Methotrexat bei einer extrauterinen Kavitätät sind 50 Milligramm pro Quadratmeter Körperoberfläche intramuskulär appliziert. Wir führen Kontrollen durch, natürlich am ersten Tag, am vierten und am siebten Tag, und sollte das Beta-HCG nach einer Woche nicht um mindestens 15% abgefallen sein, würden wir auch nochmal bei symptomloser Patientin das Methotrexat applizieren. Und eine aktuelle Studie empfiehlt auch, dass man das Methotrexat nur bis zu einem Beta-HCG-Wert von 2000 einsetzt. Sie haben unter einem Beta-HCG-Wert von 1000 eine Erfolgsrate von 88%, die natürlich mit steigendem Beta-HCG kontinuierlich abfällt und zwischen 2000 bis 3000 nur noch 59% beträgt. Natürlich gibt es auch relative Kontraindikationen, sichtbare fetale Strukturen, ein sehr großer Adnex-Befund, ein zu hohes Beta-HCG und natürlich eine instabile und symptomatische Patientin. Auch Nebenwirkungen hat das Methotrexat natürlich. Es kann zu Myelosuppression kommen, Übelkeit, Enteritis, Pneumonie und sehr selten auch zur Alopezie. Und an operativen Möglichkeiten, wie schon bei unserer Patientin vorher erwähnt, gibt es die Salpingektomie, also die Entfernung der gesamten Tube. Auch die Salpingotomie kommt in Frage, wo man eben die Tube linear aufspaltet und das Schwangerschaftsprodukt ausspült oder adramatisch entfernt. Und dann auch die Segmentresektion, wo man eben den befallenen Tubenanteil entfernt. Ja, das war der erste Fall. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und dann würde ich den Herrn Dozent Hartmann für den nächsten Fall, ja, erlaubt begegnen. Danke.